Liebe Brüder und Schwestern, die zweite Strophe des Liedes, das die Frau Steger ausgesucht hat, wohlweislich im Blick auf die Lesung, die wir heute hören, ist eine Offenbarung, ein Eingeständnis. Denn letztendlich sind die Menschen doch ziemlich selbstbewusst Gott gegenüber. Man sagt, man weiß alles, man kann alles oder fast alles. Und der Spielraum für Gott wird für viele Leute immer enger, nach dem Motto, das kriegen wir schon selbst gebacken. Auf der anderen Seite lehrt uns die zweite Strophe eine andere Denke. Denn da steht, unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet. Wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet, gutes Denken, Tun und Dichten musst du selbst in uns verrichten. Diese Strophe kann man sich tatsächlich zu Gemüte führen. Und man kann dann etwas zurückhaltend, ja vielleicht sogar demütig werden, dass man sagt, ja Mensch, was weißt du eigentlich wirklich? Wie weit geht dein Verstand eigentlich und wo stößt der an seine Grenzen? Und ich glaube, dass es dort wirklich zur Weisheit reicht, wo der Mensch weiß, wo sein Wissen endet. Und wenn wir das für uns in unserem Leben sehen, dann werden wir automatisch Gott bitten, dass er uns hilft beim Weiterdenken, beim Weiterhoffen. Und vor allem beim Weiterglauben. Also, liebe Brüder und Schwestern, wir sind Christen, wir glauben an Gott und daran, dass der Glaube uns weiterhilft. Weiterzudenken, weiterzusehen, weiterzuhoffen und dann vor allem auch weiterzuleben. Denn das kriegen wir selbst nicht gebacken. Freuen wir uns, dass wir den Gottesdienst heute feiern dürfen und vor allem auf die Lesung, die wir von der Frau Bertele hören dürfen, die uns sagt, was Glaube eigentlich meint.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er im verheißenen Land wie in der Fremde und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah, die unfruchtbar war, die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden. Denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben war, viele ab. Zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm sogleich öffnen, wenn er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach, selig seid ihr. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der es nicht erwartet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Brüder und Schwestern, So finden manche Glaubensgespräche ihren Anfang und so enden sie auch sehr oft, sehr schnell wieder. Etwa in diesem Duktus: Wer glaubt das schon? Glaubst du das wirklich? Und den Schlusspunkt setzt dann die Feststellung: Glauben heißt doch nichts wissen. Erst letzte Woche habe ich das wieder so beiläufig gehört. Und ich denke, manche Menschen denken sich dabei gar nichts. Glauben heißt nichts wissen. Die Frage stellt sich aber: Wenn Glaube nichts wissen heißt, was wissen wir? Oder grenzt das Wissen des Menschen nicht doch sehr, sehr eng? Was sehen wir eigentlich wirklich? Was können wir eigentlich erhoffen? Liebe Brüder und Schwestern, heute in der Lesung haben wir eine wunderschöne Definition bekommen, was Glaube ist. Glaube heißt, und das ist die eigentliche Übersetzung, die wir bislang gewohnt waren, die besser klingt, weil sie bündiger ist. Glaube heißt feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Definition von Glauben. Feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Liebe Brüder und Schwestern, ehrlich gesprochen, was sehen wir schon? Und vor allem das, was wir sehen, ich sage es immer wieder, ist vergänglich. Nichts von dem, was wir sehen, vergeht nicht. Und im Übrigen, was erhoffen wir uns eigentlich, wir Menschen, von uns? Ernst Bloch hat einmal gesagt, der Tod ist der Sarg jeder Hoffnung. Und das stimmt, menschlich gesehen ist das so. Denn auch wenn wir sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn der Tod kommt, ist sie dann auch gestorben. Die Hoffnung hat keinen Grund, wenn wir nicht glauben. Also ist der Glaube vielleicht mehr als Wissen? Ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Glaube heißt mehr Wissen. Und jeder, der glaubt, suchende Gläubige sind Menschen, die sich mit dem Wissen eben nicht zufrieden geben, sondern mehr Wissen wollen, als das Wissen des Menschen hergibt. Dass wir das natürlich letztendlich nicht verstehen in unserem Köpfchen, dass das Ganze vom Hirn ins Herz muss und dass aus diesem Herzen dann Glaube erwächst, das ist wahr. Aber wir werden auch zugeben müssen, dass dieser Glaube einen guten Grund hat und der ist nicht da oben, sondern da drin. Der Grund des Glaubens ist nicht der Mensch, sondern Gott, der an den Menschen glaubt und uns den Glauben geschenkt hat, damit wir weiterdenken und vor allem weiter hoffen können. Wenn das ich Ihnen sage, dann mögen Sie meinen, ja gut, der Pfarrer hat ja schon immer was geglaubt, stimmt auch. Aber deswegen möchte ich Sie etwas vertraut machen mit Edith Stein. Wir haben sie am Freitag gefeiert, diese Märtyrerin des 20. Jahrhunderts, und sie ist in den KZ umgekommen, in Auschwitz. Übrigens gab es nie so viele Märtyrer wie im letzten Jahrhundert. Und die Berufsgruppe, die in den KZs am meisten zu Tode gekommen ist, sind Priester und Ordensleute. Keine andere Berufsgruppe ist in den KZs so gestorben wie eben die. Nun ist natürlich Edith Stein ein Mensch, der einen weiten Weg gehen musste. Denn sie ist 1891 in Breslau geboren. Und sie ist als Jüdin geboren. Das siebte Kind. Diese jüdische Familie hat ihren Glauben so praktiziert, aber das war ihr nicht genug. In Kindesjahren ist ihr Glaube schon bröckelig geworden und mit 15 Jahren ganz zusammengebrochen. Edith Stein sagt, dass sie mit 15 Jahren zur Atheistin wurde. Stellen Sie sich mal dieses Mädchen vor mit 15 Jahren, die vor sich selbst und vor diesem Gott, den es nicht mehr gibt, eingesteht: Ich bin ein Atheist. Nun ist diese Edith Stein natürlich ein blitzgescheiter Mensch gewesen und deswegen hat sie sich damit nicht abgefunden. Sie hat gesagt: Wenn ich nicht an Gott glaube, was kann ich dann wissen? Etwas muss es doch geben, woran ich mich zumindest in diesem Leben, wenn nicht darüber hinaus, festhalten kann. Und was diese Edith Stein jetzt tut, sie macht sich auf die Suche bei Menschen. Als sie größer wird, fängt sie zu studieren an und sie kommt zu Edmund Husserl, einer der großen Gelehrten der damaligen Zeit, Phänomenologe. Sie hat diesen Edmund Husserl bewundert, aber sie hat auch gesehen, dieser Mann hat seine Grenzen und die wollte sie überschreiten. Sie hat dann gehört von Max Scheler in Göttingen, der war seines Zeichens Religionsphilosoph. Dann hat sie bei dem studiert, der hat sie auch aufgenommen, war begeistert von der Intelligenz, der Brillanz ihres Denkens. Und dieser Max Scheler hatte einen Privatdozenten namens Adolf Reinach. Diesen Adolf Reinach hat diese junge Edith Stein kennengelernt. Und was sie an diesem Mann fasziniert hat, war nicht etwa sein brillanter Geist, sondern sie wird es später so festhalten, es war wie ein erster Blick in eine ganz andere Welt. Dieser Mann war nämlich Christ. Und diese Welt, die er gelebt hat, die Welt des Glaubens, hatte Edith Stein noch nicht kennengelernt. Aber von wem haben wir unseren Glauben? Wie haben wir den Glauben kennengelernt, wenn nicht durch Menschen, die in dieser Glaubenswelt gelebt haben? Und dieser Adolf Reinach war so in dieser Glaubenswelt drin, hat Glaube und Vernunft so überzeugend verbunden, dass Edith Stein ganz einfach in eine andere Welt eingetreten ist. Für sie war es ein weiterer, schlimmer Zusammenbruch ihres Lebens, als dieser Adolf Reinach im Ersten Weltkrieg fällt. Kommt nicht zurück. Die Witwe ist da und Edith Stein. Sie wollte unbedingt dieser Witwe, mit der sie auch bekannt gewesen ist, irgendetwas sagen. Aber als sie sich auf den Weg zu dieser trauernden Witwe gemacht hat, ist es ihr bewusst geworden, was kann ich dieser Frau in dieser Situation der Trauer denn sagen? Kann ich ihr irgendeinen Grund der Hoffnung anbieten? Und jetzt kommt eine Begegnung in ihrem Leben hinzu, die auch weit tragend gewesen ist. Denn sie kommt zu dieser Witwe und nicht sie tröstet die Witwe, womit hätte sie trösten können, sondern diese Witwe tröstet Edith. Sie geht als eine Frau von einer Trauernden, die getrauert hat, ja, aber nicht ohne Hoffnung. Und das Schöne ist, dass dieser erste Begegnung eine zweite Begegnung folgen sollte. Als Edith Stein 1922 bei einer Freundin übernachtet, schaut sie, die ja gerne in Büchern gelesen hat, im Bücherregal nach und findet durch Zufall oder sagen wir besser durch Fügung eine Biografie von Teresa von Avila, diese große Gelehrte. Und sie liest dieses Buch die ganze Nacht durch. Sie kann überhaupt das Buch nicht schließen, sondern sie liest und liest und plötzlich geht ihr in der Nacht dieses Licht des Glaubens auf. Und von da an ist nichts mehr so, wie es vorher war. Sie lässt sich taufen, studiert Erziehungswissenschaften, also Pädagogik. Und sie wird dann 1931 sogar ins Kloster eintreten. Diese Edith Stein, diese geborene Jüdin, diese Atheistin, die sich hat taufen lassen, die Katholikin wurde, wird dann auch noch Karmelitin, eine Ordensfrau. Liebe Brüder und Schwestern, das lässt aufhorchen. Und vor allem, wenn wir auf das Ende ihres Lebens blicken, denn als sie nach 6 Jahren in diesem Kloster am Silvesterabend des Jahres 1938 sich auf den Weg macht, flieht sie. Und zwar nach Echt. Warum? Weil sie Jüdin war und deswegen fliehen musste vor den Nazis. 3,5 Jahre später wird sie abgeholt dort in Echt. Und der sie abgeholt hat, der sie ins KZ nach Auschwitz gebracht hat, hat in der Begegnung mit ihr Folgendes verspürt, das er dann auch festgehalten hat in seinen Erinnerungen. Dieser KZ-Scherge hat gesagt, ich spürte sofort, dass ein wahrhaft großer Mensch da war. Ich sah ihr Lächeln, ihre ungebrochene Festigkeit, die sie nach Auschwitz begleiteten. Das ist schon sehr interessant, liebe Brüder und Schwestern, dieser Weg der Edith Stein, der ja eigentlich mit der Suche nach Wissen beginnt und einem abgrundtiefen Glauben, der selbst im Angesicht des Todes nicht mehr brechen kann, endet im Martyrium. Wie gesagt, Edith Stein ist eine Märtyrerin des 20. Jahrhunderts. Edith Stein hat viel geschrieben und das ist ein großes Glück für uns, weil wir darin auch nachfolgen können, wie sie selbst diesen Weg nachvollzogen hat im Rückblick. Und sie sagt, was nicht in meinem Plan lag, lag im Plan Gottes. Und je öfter mir so etwas begegnet, desto lebendiger wird in mir die Glaubensüberzeugung, dass es von Gott her gesehen keinen Zufall gibt, dass mein ganzes Leben im Plan der göttlichen Vorsehung vorgezeichnet ist. Sie hat also davon ausgehen können am Ende im Rückblick, dass ihr Leben kein Zufall war, sondern dass es einen gibt, der ihr Leben begleitet, ja geleitet hat und der es gefügt hat so, dass es am Ende für sie gut gegangen ist. Gewiss dahin zu gelangen, war für sie, Edith Stein, ein weiter Weg. Aber, so sagt sie selbst, wer ihn einmal gegangen ist, wird ihn nicht mehr zurückgehen. Und das ist bei Edith Stein schon so. Die vielen Schritte, die sie getan hat, waren alles Schritte nach vorn. Kein einziger Rückschritt. Und es waren viele Schritte, bis sie endlich dorthin gefunden hat, wo sie am Ende vollendet wurde. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht haben wir das auch schon mitgekriegt, dass es bei uns vielleicht auch Umbrüche gab, dass wir manches im Vorhinein nicht geahnt, nicht gewollt, nicht geplant haben, dass manches ganz anders kam, als wir gehofft, gewollt, geplant hatten. Aber so manche Dinge in unserem Leben, die wir rückblickend anschauen, nicht nur mit unseren beiden Augen, sondern auch aus der Sicht Gottes, ergeben dann doch eine glückliche Fügung, einen Plan. Kein Zufall, wie gesagt, sondern das, was Gott mit uns vorhatte und wir mit ihm tun durften. Liebe Brüder und Schwestern, sie sagt, alles nehmen, wie es ist. Es ist in Gottes Hände legen und ihm überlassen. So wird man ruhen können, wirklich ruhen und den neuen Tag wie ein neues Leben beginnen. Das ist ein schöner Gedanke von ihr. An Gottes Hand leben, aus Gottes Hand leben. Das war für sie ein Bild, das ihr eine unglaubliche innere Ruhe und vor allem auch einen Frieden gegeben hat, den wir uns selbst nicht geben können. Auch das ist ein Wort Jesu. Aber wo findet man eigentlich diesen inneren Frieden, diese innere Ruhe? Auch darüber hat sie etwas gesagt. Wir müssen nur verstehen, uns im Innern eine wohlverschlossene Zelle zu bauen, um uns so oft wie nur möglich dahin zurückzuziehen. Dann kann uns an keinem Ort der Welt etwas fehlen. Ein wunderbarer Gedanke, der davon spricht, dass wir eine Seele haben und diese Seele ein innerer Schutzraum ist. Einen, den wir hegen und pflegen sollen. Einen, den wir hüten müssen. Einer, der aber auch vieles abhalten kann, was uns manchmal bedrängt und in die Enge treibt. Diese innere Zelle wird diese Edith Stein gewiss aufgesucht haben, als sie in ihrer Zelle in Auschwitz gewesen ist. Aber da war sie sicher. In diesem inneren Raum hat sie sich immer wieder sicher gefühlt und in einem Gedicht bringt sie diese Überzeugung zum Klingen, wenn sie schreibt: Du bist Raum, der rund um mein Sein umschließt und in sich birgt. Du näher als ich mir selbst und innerlicher als mein Innerstes. Das ist ein Gedanke von Augustinus, der gesagt hat, Gott ist mir innerlicher, als ich mir zu innerst bin. Und da sehen wir plötzlich, dass diese Edith Stein, die immer wieder draußen gesucht hat, um mehr zu wissen, am Ende ihres Lebens eingekehrt ist in ihr Inneres, um dort dem zu begegnen, der uns ja allen innerlicher ist, als wir uns selbst zu innerst sein können. Aber dieses Zurückziehen in sich selbst öffnet dann auch. Wenn sie sich nach innen in ihre Seele zurückziehen, wird es nicht eng, sondern weit. Und vor allem, wir weiten uns für viele andere Menschen. Wir weiten uns für Gott. Wir transzendieren zu Gott. Wir gehen über unser Wissen himmelhoch hinaus und berühren so Gott und die Menschen auf eine ganz neue Art und Weise. Darum sagt Edith Stein auch, für den Christen gibt es keinen fremden Menschen. Wer Gott zum Freund hat, für den gibt es keine fremden Menschen, die Gott ja auch zum Freund hat. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben diese Gedanken angefangen mit der Frage, Glaube, nichts Wissen. Ich halte dagegen, Glaube ist mehr als Wissen. Und zu dieser inneren Erkenntnis ist diese Frau, Edith Stein, gekommen und als heilige Benedikta vom Kreuz ins Martyrium gegangen. Wie gesagt, sie hat Teresa von Avila kennengelernt, diese große Denkerin und Kirchenlehrerin, die einmal geschrieben hat, die Vernunft ist gut, aber besser ist die Liebe, die uns die Vernunft entreißt. Es kommt nicht darauf an, viel zu denken, sondern viel zu lieben. Ich glaube, das ist die ganze Wahrheit. Und ich denke auch, dass es ein Wort gibt, ich habe es öfter schon einmal aufgeschlossen, das am besten erklären kann, was Glaube heißt. Credo. Ich glaube. Und wenn man Credo in zwei Teile nimmt, übersetzt und wieder zusammenfügt, dann kommt heraus, ich gebe mein Herz. Wer das wieder zusammennimmt, wird sagen, ich liebe. Hilf mir noch mehr zu lieben. Und wo wir lieben, werden wir dem Gott nahe kommen, der die Liebe ist und der uns in seiner Liebe eigentlich erst zu einem Verständnis verhilft, das wir nur im Herzen finden, die Einsicht des Herzens als eine Einsicht der Weisheit. Liebe Brüder und Schwestern, ein Schlusswort von ihr an uns. Gott führt jeden seine eigenen Wege. Einer kommt leichter und schneller zum Ziel als der andere. Was wir tun können, ist im Verhältnis zu dem, was an uns getan wird, in der Tat wenig. Aber das Wenige müssen wir tun. Amen.